Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 162. Von Frevlern kommt Frevel. Heute haben wir als Lesung eine spannende Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem Konflikt zwischen dem ersten König Saul und David. David, wissen wir, das ist der mit dem Goliath. Ja, wir hören jetzt mal aus dem ersten Buch Samuel, 24. Kapitel. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen bei den Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern, »Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte, und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn.« Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich danach auch David auf und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, »Mein Herr und König!« Saul sah sich um, und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, »Warum hörst du auf das Reden der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat, in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Frevlern kommt Frevel. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe und mich rette aus deiner Hand. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul, »Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David?« Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David, »Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hand gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Guten seinen Weg gehen?« Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Eine lange Geschichte, aber es lohnt sich, sie mal zu lesen, weil es ist nicht eine alte Geschichte, von der wir sagen, ach, alles vorbei, wir haben ja damit nichts zu tun, keiner von uns ist jetzt irgendwie ein potenzieller Nachfolger eines Königs, den man töten könnte, damit man schneller dann an den Posten kommt, oder? Kennen Sie das? Kennen Sie das, dass Sie gerne irgendwie eine Position erreichen würden, aber dazu ist es notwendig, jemanden ja nicht gleich zu töten, aber ihn zumindest irgendwie, wie es heißt so schön, abzusägen? Also so unendlich selten ist das offensichtlich nicht. Denn wir alle stehen immer wieder in einer Versuchung, nämlich unser Leben, so wie wir es denken, oder wie wir auch glauben, dass es für uns bestimmt ist, selbst in die Hand zu nehmen. Die sogenannte günstige Gelegenheit. Die günstige Gelegenheit, das ist ein ganz besonderes Ding. Meistens ist bei der günstigen Gelegenheit auch eine kleine Portion Unanständigkeit verbunden. Denn man muss manches Mal auf Kosten anderer etwas bewirken oder in Gang setzen oder ein bisschen schneller sein oder ein ganz klein bisschen nur unfair sein, damit man diese günstige Gelegenheit beim Schopfe packt. Denn wenn man radikal anständig bleibt, da kommt man ja zu gar nichts, oder? Ja, das ist die entscheidende Frage, vor der wir immer wieder stehen. Und wenn wir ehrlich sind, in vielen Situationen ganz spontan haben wir so manche günstige Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Auch wie das Lied das so schön ausgedrückt hat. Aber was bedeutet das für uns? Ist es nicht so, dass genau in dem Augenblick, wo wir, wie es so schön heißt, unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, dass wir dann in dem Augenblick den Weg verlassen, den Gott für uns vorgesehen hat? Hat Gott für uns einen Weg vorgesehen? Und müssen wir bloß darauf warten, wäre jetzt die umgekehrte Frage, dass dieser Weg da vor uns gebahnt wird? Brauchen wir gar nichts selbst zu tun? Ja doch, wir haben eine Menge zu tun. Nämlich wir müssen diesen Weg gehen. Aber dieser Weg selber ist häufig viel mühseliger, wenn er aus Gottes Geist gegangen werden soll, nämlich mit einer elementaren Grundanständigkeit. Das ist ein viel größerer Aufwand, als die sogenannten günstigen Gelegenheiten beim Schopfe zu packen und Abkürzungen zu suchen. Denn darum geht es. Man würde gerne es sich einfacher machen und Abkürzungen suchen. Aber genau das hat er für uns vorgesehen, dass wir Entscheidungen treffen, ganz freie. Willst du die Gelegenheit nutzen oder willst du anständig bleiben und glasklar den Weg gehen, egal wie aufwendig er ist? Oh, es gibt viele Situationen, in denen so etwas passieren kann. Bestimmte Dinge zu verschweigen beispielsweise, die man eigentlich sagen müsste. Jemandem etwas stecken, dass er das weitererzählt, was man eigentlich verschweigen sollte. Bestimmte Dinge in die Wege leiten, auf eine nicht ganz koschere Art und Weise. Und jedes Mal ist das ein Stück Dolch in unserer eigenen Seele. Denn wenn wir das tun, verletzen wir uns selbst. Jede kleinste Unanständigkeit, von der wir genau spüren, dass das eigentlich nicht richtig ist. Aber es weiß ja vielleicht keiner, es merkt ja vielleicht keiner. Oder wer es merkt, den kann man beruhigen, indem man ihm auch ein Stückchen vom Kuchen abgibt, den man da ergattert. Aber alles das führt dazu, dass in uns etwas zerstört wird. Eine Wunde, die schwer zu heilen ist. Und diese Wunde hat einen Namen. Schuld. Das ist das Problem. Wir werden schuldig in dem Augenblick, wo wir die Prüfungen des Lebens nicht wirklich bestehen. Und um diese Prüfungen geht es. Warum Prüfung? Da könnte man sagen, ja, da alles das ist eine Angelegenheit von Schule oder Uni oder sowas. Irgendwann muss doch da mal Schluss sein. Nein, eine Prüfung, die dient dazu, dass wir uns selber prüfen. Dass wir an uns selber merken, was nicht in Ordnung ist. Dass wir spüren, wozu wir neigen und was wir tun. Und dass wir so betroffen sind darüber, dass wir den Weg zurückfinden. Und das ist ja eigentlich das Gute. Das Gute ist, dass nämlich Gott uns den Weg zurück tatsächlich auch wirklich möglich macht. David, das war kein durch und durch und immer anständiger Mann. Der hat wirklich auch Ehemänner in den Tod geschickt, um an die Frauen ranzukommen. Und das ist schon eine Art von Mord. Und da ist er von dem Weg radikal abgekommen. Aber als er damit konfrontiert wurde, da ging es ihm durch und durch. Das war für ihn eine entsetzliche Angelegenheit. Warum? Weil er seinen Gott liebte. Und weil er wusste, dass er den, den er liebte, unfassbar tief enttäuscht hat. Und das tat ihm weh. Und er war bereit, alles auf sich zu nehmen, um das wieder in Ordnung zu bringen. Diese Form von Möglichkeit, zurückzukehren, auf den klaren, anständigen Weg zurückzukehren, den haben wir ja zum Glück. Dafür gibt es denjenigen, der uns dabei anleitet, der uns auch zeigt, wohin der Weg geht, der uns auch bei Bedarf zurückholt. Den Namen kennen Sie, Jesus. Er ist ganz persönlich darum bemüht, dass wir tatsächlich, egal in welche Wegen wir uns verirrt haben, wieder zurückkommen. Aber wir müssen uns dem stellen. Schwamm drüber, im Sinne von, das wird irgendwann vergessen. Irgendwann weiß niemand mehr was von. Hat auch niemand gemerkt. Ja, einer hat es immer gemerkt. Jetzt könnte ich sagen, Gott. Na, wir selbst haben es gemerkt. Wir selbst haben gemerkt, was wir getan haben. Und wenn wir das tun, dann können wir im Innersten mit uns selbst nicht mehr einverstanden sein. Das ist der Riss in unserer Seele. Und solange der nicht geheilt wird, wird dieser Riss unser Leben bestimmen. Und zwar egal, wie lang es dauert. Und wenn es viele Risse sind, meistens kommt zu einer Unanständigkeit dann die weitere und dann kommt noch eine verdeckende Tat dazu. Wenn sich das also ansammelt, dann sind wir letztendlich innerlich zerrissene Menschen. Es geht uns schlichtweg nicht gut. Und wir haben keine Chance, irgendeine Form von Lebensqualität überhaupt in uns wirksam werden zu lassen. Und die beste Lebensqualität, die es gibt, die nennt sich Seligkeit. Wir haben die Seligkeit verloren. Das, was eigentlich Leben ausmacht. Und deswegen, die Prüfungen sollen uns helfen. Unsere latenten Bereitschaften dazu, uns selbst zu offenbaren, damit wir angesichts dessen den Weg zurückfinden. Das ist eine Chance, oder?